الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Im Namen Gottes des Barmherzigen Erbarmers, des Lobgehörigen Gottes, dem Herrn der Welten und seinen Segen und seinen Frieden, mögen ruhen auf seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seinen Gefährten und seiner Familie allesamt. Amen. Bevor wir zu den Herausforderungen der Mittigkeit und den Herausforderungen der Ausgewogenheit kommen, wollen wir uns noch mehr bewusst werden, dass das Thema der Mittigkeit und der Ausgewogenheit kein Nebenthema ist, sondern ein zentrales Thema. Und gleichzeitig wollen wir unseren Glauben erneuern anhand der Surat al-Rahman, in welchem die Ausgewogenheit zentralisiert wird, thematisiert wird. Unseren Glauben erneuern daran, dass dieses Buch das Buch des Schöpfers der Himmel und der Erde ist. Es ist nämlich nicht nur so, dass Gott, der Erhabene, die Waage, dieses Gerät, was als Symbol geeignet ist für Ausgewogenheit und Mittigkeit, dreimal in drei hintereinander folgenden Versen des Surat al-Rahman erwähnt hat, sondern es ist auch so, dass er sie in einer Weise dort erwähnt hat, die uns bemerken lässt, dass das Prinzip der Ausgewogenheit und Mittigkeit und Gerechtigkeit nicht nur ein religiöses Prinzip ist, sondern ein kosmisches und universales Prinzip. So gewaltig ist es. Denn er sagte, schaut mal, wie er übergeht und wie untrennbar auch die kosmische und die religiöse und juristische Ebene in dieser Hinsicht sind. Als er die Waage nämlich erwähnt, beginnt er den Vers nicht mit einer juristischen Angelegenheit, sondern mit einer kosmologischen. Und sagt, und den Himmel hat er erhoben und die Waage hingestellt oder aufgestellt. Schwellt nicht bezüglich der Waage über. Seht ihr, wie es begonnen hat und wie es nach der Erwähnung der Waage weiterging? Begonnen hat es mit etwas Kosmologischem und direkt wird das verbunden mit einer Norm für die Menschen. Der Vers beginnt mit etwas, was hoch über den Köpfen der Menschen hinweg gehoben wurde und endet mit etwas, was die Handlungen der Menschen betrifft. Und den Himmel erhob er und stellte die Waage auf. Welt nicht bezüglich der Waage über. Durch Erhabenheit Gottes. Und wer genau den Anfang von Surat al-Rahman, der Sure Nummer 55, anschaut, wird, so Gott will, entdecken, dass fast jeder Vers eine Beziehung zu dem, wofür das, für das die Waage geeignet ist, Symbol dafür zu sein. Ar-Rahman, Allam al-Quran. Allam al-Quran bedeutet, er lehrte den Koran. Und was ist der Koran denn anderes als die Waage, die Gott herabgesandt hat für die Menschen, damit sie damit abwägen, was gut und böse ist, was wahr und falsch ist, was schwer wiegt von den Taten, was schwerer, was leichter wiegt und was leichter. Allahu alladhi anzal al-kitaba bil-haqqi wal-mizan, heißt es an einer anderen Stelle. Gott hat das Buch oder das Schreiben, das göttliche Sendschreiben herabgesandt in Wahrheit oder mit der Wahrheit und auch die Waage. Und sagt an der anderen Stelle, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist. Wahrlich, wir haben unsere Gesandten gesendet mit den Beweisen und mit ihnen das Buch und die Waage herabgesendet. Das Buch und die Waage herabgesendet, damit die Menschen in Gerechtigkeit richten. Dann sagt er, und er erschuf den Menschen, er lehrte ihn die Verdeutlichung oder sich zu artikulieren. Wo ist denn hier die Waage? Dies erkennt nur derjenige, der den Koran gut kennt und der auch die Schöpfung einigermaßen kennt. Er erschuf den Menschen, er lehrte ihn. Er erschuf den Menschen, das ist die eine Waagschale. Die gegenüberliegende Waagschale, darin liegt der andere Vers. Er lehrte ihn, sich zu artikulieren. Und das ist tatsächlich eine Sache, das sind tatsächlich zwei Dinge, die einander gegenüberliegen. Wie die zwei Schalen einer Waage. Das wiederholt sich im Koran, dieses Gegenüberstellen von Erschaffung, von Schöpfung und Lehre. Schöpfung und Lehre. Wir können einen noch abstrakteren oder allgemeineren Begriff für Lehre nehmen: Programmierung. Gott erhaben ist er, er schafft nämlich das Geschöpf nicht einfach so und lässt es dort liegen, sondern es kommt immer noch eine Sache hinzu, die dem Erschaffen gegenüberliegt, das ist nämlich die Programmierung. Er gibt der Sache einen Weg, egal was es ist. Der Planet über deinem Kopf oder der Stern oder die Sonne oder der Mond, der wurde nicht einfach erschaffen und da liegen gelassen, sondern er bekommt einen Weg, ein Programm, nach dem er läuft, nämlich in unserem Sonnensystem um die Sonne herum. Die Biene, die wird nicht einfach erschaffen und da hingelegt oder einfach chaotisch laufen lassen, sondern sie bekommt Instinkte und ein genetisches Programm. Gott erwähnt es sogar. Und es inspirierte dein Herr der Biene, den Bienen: Nimm dir die Gebirge zu Behausungen und auch etwas von den Bäumen. Sodann ist von allerlei Früchten und ist von allerlei Früchten und gehe die Wege deines Herrn entlang. Er gibt ihnen einen Weg. Es ist ein, und das ist ja eine Inspiration, ein Programm. Er lehrt die Biene. So findest du in Surah Al-Alaq, Suche Nummer 96, die ersten zwei Verse. Lies ihm deinen Herrn, im Namen deines Herrn, der erschaffen hat den Menschen aus einem Anhängsel. Das ist Erschaffung, auf der einen Waagschale. Direkt danach kommt der Abschnitt, der mit Lehre für die andere Waagschale kommt. Lies, denn dein Herr ist der Edelste, der den Menschen lehrte mit der Feder, mit dem Schreibrohr, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Und das findest du auch in Surat Sabbih Isma Rabbik al-A'la. Das findest du in Surat Taha, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Pharao zu Moses sagte: Wer ist euer Herr, O Moses? Worauf Moses sagte: Unser Herr ist derjenige, der allen Dingen ihre Beschaffenheit gegeben hat. Und er benutzt hier das Wort Khalq, was auch erschaffen heißt. Der jeder Sache ihre Beschaffenheit oder ihre Gestalt gegeben hat und so dann geleitet hat. Also nicht einfach nur erschaffen, so dann geleitet. So dann gibt es eine Programmierung. Und so siehst du auch hier in Surat Ar-Rahman auf der einen Waagschale die Erschaffung, auf der anderen Waagschale das Lehren. Er lehrte ihn, sich zu artikulieren. Allama wal-Bayan. So dann sagt er: Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-Husban. Die Sonne und der Mond unterliegen einer Berechnung oder einer Bestimmung, die berechenbar ist. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Und der Stern und die Bäume stirnen nieder. Worauf ist das hier eine Anspielung? Was könnte das Niederstirnen von Sternen und Bäumen sein? Weil wir sehen ja dort keinen Körper mit Wirbelsäule da oben. Die Sonne hat keine Wirbelsäule in dem Sinne. Der Mond hat keine Wirbelsäule, die sich krümmen könnte, oder eine Stirn, die auf den Boden gehen könnte. Und trotzdem stirnen sie nieder, machen Sujud, sie werfen sich nieder. Unablässig. Was könnte dieses Niederstirnen sein? Und was wird es anderes sein als die Tatsache, dass sich diese Himmelskörper Naturgesetzen Gottes fügen, ständig nach den Naturgesetzen Gottes ablaufen, sei es nun das Gesetz der Gravitation oder sei es irgendein anderes Gesetz der Natur, das Gott aufgestellt hat. Und das ist nicht einfach nur eine abenteuerliche Auslegung, denn es bleibt nichts anderes übrig. Du siehst keine andere Niederwerfung außer den ständigen Gehorsam im Rahmen der Naturgesetze. Eine andere Sache siehst du vor den Sternen nicht. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, das Niederwerfen der Sterne und der Himmelskörper ist doch sowieso etwas Verborgenes, das kann man nicht sehen, dann sagen wir falsch. Das ist nicht etwas Verborgenes. Jedenfalls ist es nicht etwas ganz Verborgenes, denn Gott selbst sagt, hast du nicht gesehen, alam tara, hast du nicht gesehen, dass für Gott Niederstirnen die Himmel und die Erde und die Sonne und der Mond und die Sterne und die Berge und die Bäume und viele von den Menschen und die Tiere. Siehst du ein anderes Niederstirnen der Tiere, außer das Laufen nach ihrem Instinkt? Das alles ist ein Niederstirnen. Sie fügen sich den Gesetzen Gottes. Und zu diesen Gesetzen gehört die Gravitation. Zu diesen Gesetzen gehört all das, was diesen Kosmos im Gleichgewicht behält. Wenn ein Stern oder ein Planet sich kreist, wenn er kreist um sein Zentralgestirn, dann gibt es immer zwei Kräfte, die aus den Naturgesetzen resultieren, die einander gegenüberliegen und im Gleichgewicht sich befinden. Und wenn dieses Gleichgewicht zwischen diesen zwei Kräften nicht wäre, würde dieses Sonnensystem zusammenbrechen und würde die Umlaufbahn nicht gehalten werden. Was sind diese zwei Kräfte, die einander gegenüberliegen und einander entgegenwirken? Die eine Kraft ist die Fliehkraft, die resultiert aus der Geschwindigkeit und der Drehung. Und der entgegengesetzt ist direkt die Gravitationskraft, die Anziehung der Sonne zum Beispiel, die sie ausübt auf die 8 Planeten des Sonnensystems. Wenn eine dieser beiden Kräfte zu stark wäre, zum Beispiel wenn die Gravitationskraft zu stark wäre, die Schwerkraft, dann würden die Erde und die restlichen Planeten in die Sonne hineinstürzen. Und das wäre die Zerstörung des Sonnensystems. Und wenn die andere zu stark wäre, die Fliehkraft, dann würden die Planeten des Sonnensystems ihre Umlaufbahn verlassen und das wäre ebenfalls die Zerstörung des Sonnensystems. Das bedeutet, dieses Universum, in dem wir leben, mindestens dieses Sonnensystem, und wer sich damit auskennt, der weiß, dass es auch beim Universum so ist, die sind aufgebaut, ihre Struktur sind aufgebaut auf ein präzises Gleichgewicht. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Und den Himmel erhob er und stellte die Waage auf. Wenn mit dem Himmel das Sonnensystem gemeint ist und was da drüber ist, dann haben wir das gerade schon erklärt. Wenn damit die Atmosphäre gemeint ist, selbst dann spielt das Gleichgewicht eine Rolle. Die Atmosphäre besteht aus Gas. Manche denken, wenn es aus Gas besteht, dann brauche ich nicht darauf zu achten. Dann ist das nichts besonders Starkes. Weit gefehlt. Diese Atmosphäre besitzt eine Masse, die berechnet wurde auf über
5 Trillionen Kilogramm. 5 Trillionen Kilogramm. Das sind 5 Millionen mal Millionen mal Millionen Kilogramm.
Das ist eine riesige Masse. Jeder Quadratmeter, auf dem du stehst, über ihm ist eine Säule von 10 Tonnen. Der Ausschnitt dieser Säule aus der Atmosphäre hat eine Masse von 10 Tonnen. Nun besteht die Atmosphäre tatsächlich aus Gas. Aber dieses Gas besteht aus Molekülen. Und diese Moleküle haben eine sehr starke Bewegung und eine Abstoßungskraft gegeneinander. Wir haben hier die Abstoßungskraft. Und ihr gegenübergestellt ist die Anziehungskraft der Erde. Wenn eine von den beiden Kräften zu stark wäre, zum Beispiel wenn Allah subhanahu wa ta'ala von einer Sekunde auf die andere die Moleküle stark abbremsen würde, das würde sofort zur Folge haben, dass sich ein Teil der Atmosphäre verflüssigt oder verfestigt und dann auf die Erde stürzen würde, als feste Masse. Und womöglich alles Leben, was ähnlich ist wie unsere organischen Systeme, vernichten würde. Und wenn das umgekehrt wäre, wenn er von einer Sekunde auf die andere die Erdanziehungskraft herunterbremsen würde um ein starkes Maß, dann würde die Atmosphäre sich verflüchtigen und die Erde hätte keine Atmosphäre mehr und auch keinen Schutz mehr von den ständigen Bombardierungen durch die Meteoriten. Schaut euch den Mond an, er hat keine Atmosphäre. Schaut euch an, wie er aussieht mit seinen ganzen Kratern. Das sind die Meteoriten, die ständig auf ihn einprügeln, weil er keine Atmosphäre hat, die eine Abwehr darstellt für jene Meteoritenbombardierung. So sind wir uns, so Gott will, bewusst geworden, was für ein gewaltiges Gewicht, das Gleichgewicht und die Ausgewogenheit und die Mittigkeit haben. Sei es auch nur die Mittigkeit zwischen Fliehkraft und Gravitationskraft, so dass wir, so Gott will, in Zukunft darauf achten, dass wir, wenn wir unsere Religion leben und sie versuchen zu verstehen, dann auch dieses Prinzip einzuhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu zum Erfolg verhelfen. Allahumma rabbana salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi wa ala alihi wa sallam.